Sie hören eine Predigt von Pfarrer Dominik Reifler der Gellertkirche Basel. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage www.gellertkirche.ch.
Jesus tut seine Jünger und Jüngerinnen auf die Zeit nach seinem Tod vorbereiten. Das heutige Thema: Was braucht es, dass wir Frucht bringen? Ich lese aus dem Johannesevangelium nach der Übersetzung Hoffnung für alle, aus dem Kapitel 15, Verse 1 bis 8. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Alle Reben am Weinstock, die keine Trauben tragen, schneidet der Weingärtner ab. Aber die fruchttragenden Reben beschneidet er sorgfältig, damit sie noch mehr Frucht bringen. Ihr seid schon gute Reben, weil ihr meine Botschaft gehört habt. Bleibt fest mit mir verbunden, und ich werde ebenso mit euch verbunden bleiben. Denn eine Rebe kann nicht aus sich selbst heraus Früchte tragen, sondern nur, wenn die Rebe am Weinstock hängt. Ebenso werdet auch ihr nur Frucht bringen, wenn ihr mit mir verbunden bleibt. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wer mit mir verbunden bleibt, so wie ich mit ihm, der trägt viel Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts ausrichten. Wer ohne mich lebt, wird wie eine unfruchtbare Rebe abgeschnitten und weggeworfen. Die verdorrten Reben werden gesammelt, ins Feuer geworfen und verbrannt. Wenn ihr aber fest mit mir verbunden bleibt und euch meine Worte zu Herzen nehmt, dürft ihr von Gott erbitten, was ihr wollt. Ihr werdet es erhalten. Wenn ihr viel Frucht bringt und euch so als meine Jünger erweist, wird die Herrlichkeit meines Vaters sichtbar. Amen.
Wenn wir das Bild vom Rebstock nochmal anschauen, gibt es wahrscheinlich zwei Sachen, die entscheidend sind. Erstens, wenn wir den Rebstock auseinandernehmen, wenn wir da etwas abhauen, Trauben oder Zweig oder den ganzen Weinstock obeinander hauen, dann ist das logischerweise das Ende von dem Weinstock. So kann er nicht weiterleben. Und Jesus fleht seine Jünger in der ganzen Abschiedsrede, wo wir jetzt durchgegangen sind, an, dass sie in einer engen Beziehung zu ihm bleiben, auch wenn sie ihn dann nach dem Tod, wenn er gekreuzigt worden ist und bei Gott ist wieder, nicht mehr mit ihren Augen sehen. Das ist das eine, die Verbindung, das gehört alles zusammen. Und das zweite, ein Weinbauer, das behaupte ich jetzt mal, hat einen Weinstock genau aus einem Grund, nämlich wegen der Trauben. Es geht also um Früchte und damit geht es auch um ein gesundes Wachstum von diesem Weinstock. Im Vers 4 von unserem Text lesen wir, bleibt fest mit mir verbunden und ich werde ebenso mit euch verbunden bleiben. Denn eine Rebe kann nicht aus sich selbst heraus Früchte tragen, sondern nur, wenn sie am Weinstock hängt. Ebenso werdet auch ihr noch Frucht bringen, wenn ihr mit mir verbunden bleibt. Bleibt in mir, sagt Jesus zu den Jüngern, und ich sag auch zu uns allen, lönnt uns auch an Jesus bleiben. Alles hängt von dem ab. Ein Reben kann ja nur leben, wenn sie am Weinstock angemacht ist. Und was er eigentlich will sagen, ist, dass es uns eigentlich gleich geht. Und es kommt auch alles von innen raus. Also, die Rebe, die hat die Energie vom Weinstock, Stock, wo von der Wurzel kommt, wie es der Ursula erklärt hat. Und so haben wir das Leben von dem, dass Christus in uns innen lebt. Das ist eben die gleiche Verbindung, das ist das Gleichnis. Entscheidend also, ob Jesus in mir leben darf und wirken darf durch den Heiligen Geist. Also der Heilige Geist ist um uns herum, wir haben das vor 2 Wochen angeschaut, wirbt bei uns für Jesus. So fängt es an. Gerade in den letzten paar Wochen sind ziemlich viele Menschen auf uns zugekommen und haben gesagt, irgendwie haben wir von dem Jesus gehört oder schon erste Schritte gemacht, aber wir wollen unbedingt mehr wissen. Und die sind jetzt alle im Alpha-Life-Kurs von dem Frühling. Und jemand ist auch zu uns gekommen und hat gesagt, ich kann jetzt nicht mehr länger warten. Ich habe meine Entscheidung gefällt und ich will jetzt meine Taufe erneuern. Und darum haben wir auch das Becken da. Kathi, ich freue mich schon, wo du darfst deine Taufe so richtig vollumfänglich erneuern. Also du wirst ganz nass am Schluss. Jetzt ist der Heilige Geist eben auch in uns rein. Das hat das bewirkt, dass Menschen in ihrem Denken, in ihrem Reden und in ihrem Handeln sich anfangen zu verändern. Verändern letztlich ins Bild von Jesus. Und die innere Beziehung da, das ist eine Liebesbeziehung. Das müssen wir ganz klar sagen. Eine Liebesbeziehung. Also nicht so ein Chef, Arbeiter, König, Sklavenverhältnis, sondern eine Liebesbeziehung von unserem Retter mit uns. Und aus dieser innigen Gemeinschaft heraus kommt jetzt jemand und sagt, jetzt will ich das festmachen von der sichtbaren und unsichtbaren Welt. Darum heute auch der Tauf Gottesdienst. Jetzt gibt es einen Witz in der Gellenkirche, nämlich, dass ich immer den gleichen Witz erzähle. Und den erzähle ich jetzt gerade nochmal. Und zwar geht es um das Kind, das 3-jährige Kind. Die Eltern sind mit dem Auto vorgegangen. Der Papi hat das Kind angegurtet hinten. Aber das Kind hat eben den Gurt schon selber können lösen. Hat das gemacht während der Fahrt und ist aufgestanden auf dem Hintersitz. Der Vater hat gesagt, jetzt sitz sofort ab und tu dich wieder angurten. Das Kind bleibt stehen. Nochmal der Vater, nochmal das Kind. Bis der Vater anhaltet und mit sanftem Druck das Kind wieder in den Sitz tut, angurtet und weiterfährt. Das Mal ist das Kind sitzen geblieben. Aber nach einem bestimmten Moment kommt der piepsende Stimmli hinführen, wo sagt, äußerlich sitze ich, aber innerlich stehe ich immer noch. Verstehen wir das? Unser ganzes Verhalten, unser Denken, unser Reden kommt vom Inneren. Und dank dieser Gemeinschaft mit Jesus in unserem Inneren gewinnt er immer mehr Einfluss auf uns, in allem, was wir machen und sind. Es kommt von dort her. Man kann natürlich dann von außen ein Gesetz lancieren, das heisst, du musst dich angurten. Aber eben, das ist dann von außen. Und wenn es frei wäre, wäre es wahrscheinlich anders im Verhalten. Johannes sagt, aus dieser Verbindung, wo ihr bleibt, werdet ihr Früchte tragen. Und ohne diese Verbindung zum Weinstock, logisch, stirbt so ein Ast ab. Und das machen die Weinbauern. Ich gehe immer da am Muttens spazieren, oder? Es wird dann abgehauen, dann liegt das ein Zeitchen rum, dann wird es zusammengesammelt. Ich weiss jetzt nicht, ob sie es kompostieren oder verbrennen, aber das wird genau so gemacht. So, erster Punkt, Wachstum und Früchte. Das zweite, was wir vom Weinstock klar herauslesen können, Gott ist, glaube ich, noch recht wichtig, dass die Früchte wachsen und das Wachstum entsteht. Die allermeisten Gleichnisse im Neuen Testament handeln von der Natur. Und in dieser Natur geht es darum, dass irgendetwas wächst. Zum Beispiel der Senfbaum aus dem kleinsten von allen Samen, ist so eine Erklärung, Matthäus 17, 20. Aus dem wird am Schluss ein grosser Baum. Oder das Gleichnis von der Saat und dem Acker, die vier verschiedenen Böden. Und der Clou von dem Gleichnis ist, das Beste ist der gute Boden, der viel wächst. Minimale, genau, also ein riesen Prozentsatz. Jetzt geht es aber nicht nur bei der Natur so, sondern auch bei den Menschen. Das Gleichnis von diesen Menschen, wo drei verschiedene Angestellte von einem Gutsherr Geld bekommen. Sehr viel Geld. Einfach, zweifach und dreifach. Und der Gutsbesitzer geht fort und kommt zurück und sagt, so, was haben sie daraus gemacht? Und dann tadelt er den, der Schiss gehabt vor dem Gutsherr und das Geld einfach vergraben hat. Der Gutsherr sagt, hättest du es wenigstens auf die Bank gebracht? Dann hätte es noch ein bisschen Zins gebracht. Minimale Wachstumsanforderungen dort 100%. Also ich glaube, Gott ist es wirklich wichtig, dass etwas wächst und dass es Frucht bringt. Genauso wie da der Weinbauer, der Weinstock und die Trauben. Und die ganze Schöpfung ist ja in dem Kreislauf, oder? Säen, wachsen, Frucht bringen, ernten, essen, geniessen und wieder säen und wieder Wachstum und wieder ernten und so weiter und so fort. Und wir als Menschen sind in diesem Wachstumszyklus reingerufen. Ja, jetzt sehen ihr, der Ennio, der wird im Fall nicht so klein bleiben, das kann ich euch sagen. Also ich habe schon diverse Täuflinge nachher getraut. Das liegt an dem, dass die gewachsen sind. Und wenn wir dann ausgewachsen sind, dann wachsen wir hoffentlich ein Leben lang noch innerlich. Versteht ihr, das Wachstum geht immer weiter. Und das Wachstum, wo jetzt da der Johannes davor redet, das ist übernatürliches Wachstum. Das ist nicht einfach, ich multipliziere etwas in der sichtbaren Welt, sondern geht es um den Punkt in der unsichtbaren Welt. So, über das sage ich nachher noch ein bisschen mehr. Zweiter Punkt, beschnitten werden. Der Teil, den wir nicht so gern lesen in dem Gleichnis. Das tut ja weh, stellen wir uns vor, oder? Also der Weinbauer beschneidet jetzt die Reben, nicht um sie zu plagen, sondern dass sie noch mehr Frucht bringt. Also, Gott belohnt jedes Wachstum mit Beschneidung. Gott belohnt jedes Wachstum mit Beschneidung. Beschneidung ist eine Belohnung, nicht eine Strafe. Und jetzt denken wir, ja, aber Moment mal. Zum Beispiel, Gott hat euch den Jona bestraft mit dem Walfisch, den er gefressen hat. Nein, es war umgekehrt. Der Jona ist vor dem Wort von Gott, wo ihn beschneiden hat wollen, dass er noch mehr Frucht bringt, davon gerannt. Und der Wal war nicht Strafe, sondern die Rettung für den Jona. Dass er nämlich Zeit hatte, in diesen 3 Tagen, ich nehme an, es hat ziemlich gestunken dort, sich nochmal zu überlegen, wie ist jetzt das mit dem Wort, wo Gott zu mir gesagt hat. Damit dann die Tausende von Menschen können gerettet werden. Darum hat nämlich der Jona, Gott den Jona auf Ninive schicken, damit er diese nicht muss bestrafen muss, sondern kann retten. Und das wäre die Frucht vom Jona gewesen, versteht ihr? Gott beschneidet nicht mit der Hand, sondern mit dem Wort. Es gibt noch viele Beispiele. Eins von meinen Lieblingsbeispielen ist das von Jakobus und dem Johannes. Die sind auch Donnersöhne genannt worden. Wir werden gerade hören, warum. Sie sind ja sehr loyal gewesen mit Jesus. Sie haben die Autorität, die Jesus ihnen gegeben hat, angenommen und verstanden und auch schon können ausprobieren. Und jetzt kommen sie zu einem samaritanischen Dorf mit Jesus zusammen und das Dorf lehnt Jesus rundweg ab. Das hat die beiden, die Donnersöhne Jakobus und Johannes, ein bisschen verrückt gemacht. Und sie haben zu Jesus gesagt, du, also wenn du willst, dann beten wir jetzt Feuer auf das Dorf runter und vertilgen alle Leute, die so frech waren mit dir. Okay. Die Loyalität gegenüber der Sache von Jesus, das Selbstvertrauen, das sie bekommen haben, dass sie nämlich etwas bewirken können im Namen und der Autorität von Jesus, sind gute Früchte. Und jetzt schiessen sie darüber aus, im Schluss, was sie jetzt machen sollen, wenn Jesus abgelehnt wird. Und das war sicher keine gute Frucht. Und die schneidet der Weingärtner ab. Das heisst nämlich dann, wenn man nachliest, Jesus bedrohte die beiden Jünger. Aber ich kann euch sagen, das war nicht mit einer Pistole. Und nicht mit einem Messer, das war mit dem Wort. Damit sie noch mehr Früchte bringen. Oder Jesus schickt Jünger dann in einem bestimmten Zeitpunkt, das können wir Lukas 9 nachlesen, zu zweit, ich muss ja Hochdeutsch sprechen, kommt mir gerade in den Sinn, zu zweit in die Dörfer. Der Heilige Geist erinnert uns an alles. Ich fahre jetzt fort, ich beginne nicht nochmals von vorne. Er gibt den Jüngern den Auftrag, das Evangelium des Reich Gottes zu predigen und alle Kranken zu heilen und Dämonen auszutreiben. Und dazu gibt er ihnen diese Vollmacht. Jetzt kommen sie zurück und tatsächlich ein voller Erfolg. Und ist es nicht interessant, können Sie im Kapitel 9 nachlesen, im selben Kapitel, Sie fragen sich jetzt, wer ist wohl der Größte? Also da sagt vielleicht Jakobus zu Petrus, also ich bin nicht sicher, ob bei dir so viel passiert ist wie bei mir. Oder? Ist es nicht interessant, dass nicht nur Schwäche oder Versagen uns in Versuchung bringen kann, sondern auch gerade der Erfolg? Nun war aber ein großer Teil der Früchte der Jünger gut. Sie nahmen den Auftrag von Jesus an, nicht wie zunächst Jona. Sie nahmen die Vollmacht an, die Gott ihnen gab, die Jesus ihnen gab, und operierten in diesem Auftrag und dieser Vollmacht und heilten viele Menschen und wohl, das steht nicht, aber ich nehme es stark an, es bekehrten sich auch viele Menschen zu Gott. Auf jeden Fall lesen wir, es waren große Werke, die sie getan hatten. Und nun beschneidet Jesus sie, damit sie noch mehr Früchte bringen. Und zwar in dem, dass er sagt, okay, es geht hier um die Größe. Wer ist der Größte? Nimmt ein kleines Kind, stellt es in ihre Mitte und sagt, das ist wahre Größe. Und die großen Jünger schauen auf das kleine Kind herab. Und er sagt ihnen, wisst ihr, wahre Größe ist, es geht um meine und nicht um eure Ehre. Und es geht nicht darum, wie viel Früchte ihr vorweisen könnt, je mehr Früchte, desto besser, sondern es geht darum, dass ihr zu vertrauen lernt, mir und meinem Wort, wie ein kleines Kind seinen Eltern vertraut. Das ist wahre Größe. Er beschneidet sie mit der Hand, nicht mit der Hand, sondern eben mit dem Wort, damit sie noch mehr Früchte bringen. Und das geschah ja dann auch. Das können wir in der Apostelgeschichte und Kirchengeschichte dann nachlesen. So, und jetzt kommt noch etwas ganz Gutes. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Immer wenn uns etwas merkwürdig vorkommt in einem Text, da müsst ihr genau hinschauen, weil da ist ein Geheimnis verborgen. Der Satz, ohne mich könnt ihr nichts tun in unserem Predigtext, was bedeutet das? Ich würde es so sagen, heute geschieht genau das Gegenteil. Viele Menschen denken, sie tun große Dinge und sie brauchen Jesus dazu überhaupt nicht, oder? Jesus sagt hier genau das Gegenteil. Es geht aber hier um die Frucht, die bis in die Ewigkeit bleibt. Johannes 15, Vers 16. Wir lesen in der Bibel, dass alles, was wir tun, durch ein reinigendes Feuer gehen muss. Und das, Was Bestand hat, bleibt und das andere verschwindet einfach. Menschen tun große Dinge, aber wenn es schlussendlich durch dieses Feuer der Reinigung geht, fällt es sofort in sich zusammen und wird vergessen, wenn es nicht ewigkeitstauglich ist. Die Frucht, die Bestand haben wird, von der Jesus spricht, entsteht nur, wenn sie in Verbindung mit Jesus produziert wird. Wenn Jesus durch den Heiligen Geist in unseren Herzen zu wirken beginnt, dann verändern sich ganz viele Dinge und es entstehen Früchte. Ich habe mir überlegt, wie war denn das bei mir? Das ist jetzt schon ein bisschen lange her. Aber ich kann mich noch gut erinnern, dass ich als Teenager das Große, Starke bewundert hatte und das Schwache verachtet hatte. Mein Weltbild stand genau auf dem Kopf. Jesus sagt, das Kind ist groß. Paulus sagt, wenn ich schwach bin, ist Christus stark in mir. Das wäre dann in der Summe wieder, er ist stark, oder? Jesus geht zum Blinden und Kranken und er tadelt die Reichen und Einflussreichen. Alles umgekehrt, versteht ihr? Ich musste völlig umdenken. Wie ist das gegangen? Durch meine super Willensanstrengung und Disziplin? Nein, durch das Wirken des Heiligen Geistes in meinem Innern. Indem er immer wieder gesagt hat, nein Dominik, nicht so, sondern so. Wie Jesus, dein Vorbild, das du liebst. Vierter Punkt. Bittet um was ihr wollt, den Herrn, er wird es euch geben. Am Schluss noch der Knüller des Missverständnisses, auch ein Geheimnis. Ich kann mich noch erinnern, mein bester Freund, von dem ich zum ersten Mal mehr über den Glauben gehört habe, dessen Eltern waren Missionare. Und ich war mal bei ihnen zu Hause, ich kann mich noch erinnern, wie wenn es heute gewesen wäre. Und die Mutter meines Freundes sagte, in der Bibel steht, du kannst Gott um alles bitten und er wird es dir geben. Ich hatte keine Ahnung, weder vom Buch noch von Gott und sagte, okay, hier oben fliegt jetzt gerade eine B-747 über uns hinweg und ich sage, die soll jetzt eine scharfe Linkskurve machen. Sie flog geradeaus weiter. Sie erklärte es mir, aber ich habe diese Erklärung vergessen. Ich habe jetzt hier hineingeschaut und was ich sehe, ist, dass Gott kein himmlischer Kaugummiautomat ist, wo man das Gebet nach eigenem Gutdünken reinwerfen kann und unten kommt dann die Erhörung raus. Es ist genau umgekehrt. Wenn du in dieser Verbindung mit Jesus bist und bleibst und dir seine Worte zu Herzen nimmst, versteht ihr, das, was er dir zeigt, das, was du liest in der Bibel, das, wo du spürst, ich möchte zwar das tun, aber ich glaube, er meint, ich solle das tun. Wenn du so lebst, dann wirst du automatisch für Dinge beten, die Gott dir eben geben will. Versteht ihr? Umgekehrt. Du betest dann im Einklang mit dem, was Gott tun will, weil du mit ihm in deinem Innern im Dialog bist. Ein fleischliches Gebet, also ein Gebet nicht nach Steaks, ein fleischliches Gebet, ein Gebet, das nicht von Gott kommt, sondern von deinen persönlichen Wünschen. Das kann manchmal dasselbe sein, aber ist es nicht immer. Wenn du so betest, darf es Gott nicht erhören, weil denn das, was sich von ihm trennt, mit dem, was du dann erhältst, noch größer wird. Also die Trennung wird größer statt kleiner. Versteht ihr? Darum ist es gut, dass Gott auch nicht alle meine Gebete erhört hat, sonst hätte ich die falsche Frau geheiratet und zwar mehrmals. Letzter Punkt, das Problem und die Lösung. Wenn ihr jetzt aufmerksam zugehört habt, und das habt ihr sicher den scheinbaren Widerspruch bemerkt, einerseits will Gott, dass wir Frucht bringen, und zwar viel, und andererseits können wir nichts tun. Die Frucht können wir nicht machen. Jesus meint das wörtlich, ohne mich könnt ihr nichts tun, was in Ewigkeit bleibt. Jesus will nichts anderes, als dass wir ihm immer ähnlicher werden. Er sagte von sich selber, von sich aus kann der Sohn gar nichts tun, außer er sieht den Vater etwas tun und das kann dann auch der Sohn tun. Und wenn er will, dass wir ihm ähnlich werden, dann geht es uns jetzt eben auch so, wir können gar nichts tun ohne Jesus, außer er zeigt und sagt uns, was wir tun sollen. Also ich meine jetzt natürlich nicht am Morgen die Socken anziehen, ihr versteht, was ich meine. Gut, und das Schöne ist, dass dann diese Früchte in unserem Leben automatisch wachsen. Wenn der Weinstock gesund ist, wenn die Rebe angeschlossen ist am Weinstock, dann kommen zwingend Früchte. Und das ist das Entspannende in diesem Text. Wenn du bei ihm bleibst, kommt's automatisch. Wenn du bei ihm bleibst und es wächst, dann wirst du beschnitten mit seinem Wort, damit du mehr Früchte bringen kannst. Dann wächst diese Frucht und mit der Beschneidung durch Gott richtig viel und gute Frucht. So lasst uns zu ihm kommen und bei ihm bleiben. Amen.